Ein Zitat von Bertolt Brecht. Manche kennen den. Das war im letzten Jahrhundert einer der bekanntesten Schauspieler und Regisseure, der Intellektuelle in Deutschland des letzten Jahrhunderts. Und er war eigentlich ein überzeugter Atheist. Er hat überhaupt nicht an Gott geglaubt. Aber man hat ihn mal gefragt, welches Buch denn für ihn am wichtigsten ist. Mein Lieblingsbuch. Und dann diese Antwort, die eben ein bisschen legendär ist. Er als Atheist, als einer der bekanntesten Intellektuellen, sagt: Sie werden lachen, die Bibel. Selbst er hat erkannt, dass die Bibel das wertvollste, wichtigste Buch überhaupt ist. Und deswegen ist ja auch die Bibel unser Monatsthema. Passt auch ein bisschen zur Sommerzeit. Manche sind ja jetzt in den Ferien oder gehen in die Ferien, fahren in den Urlaub. Da liest man auch mal Bücher. Und gute Gelegenheit, die Bibel zu lesen. Ja, wir wissen ja, wie wichtig und was für einen Stellenwert die Bibel in unserem Leben hat, gerade für uns als Christen, und man nennt es ja auch eine Buchreligion. Aber es gibt da eine gewisse Lücke zwischen Wissen und Tun, zwischen Wissen und Leben. Und deswegen wollen wir das heute so vorstellen. Und es gibt so viele Zugänge zu dem Buch, der Bücher, Podcasts, Videos, TikTok und so weiter. Aber noch wichtiger ist eigentlich die Frage, wenn wir so viele Infos in unser Leben aufnehmen und überall das gesamte Wissen der Menschheit schnell finden können, was ist das, was uns prägt? Was prägt uns? Was formt unser Denken, unsere Entscheidungen? Was füllt unser Herz? Dazu aus Psalm 119, Vers 105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel, ja, nicht nur ein Buch unter vielen, das haben wir jetzt schon verstanden. Gottes Reden an uns, an dich persönlich. Doch wir behandeln das manchmal halt als eine Möglichkeit neben vielen anderen, als eine Option, und erkennen selten den Wert und den Tiefgang und den echten Schatz in diesem Buch. Also heute mehr Bibel wagen, nicht als Zusatzaufgabe und was man auch noch machen könnte, sondern vielleicht mit dem Denken, mit der Erkenntnis, da steckt Leben drin. Leben steckt da drin. Die Bibel, nicht nur Information, sondern Transformation, also Veränderung. Ja, man kann die Bibel auch lesen wie ein Sachbuch. Nicht verkehrt, sozusagen als erste Stufe. Es sind ja viele wertvolle Informationen drin. Man nimmt etwas mit, Gedanken und so weiter. Aber die Bibel geht tiefer. Das Eigentliche ist in einer tieferen Dimension. Im Hebräerbrief heißt es, Kapitel 4, Vers 12, denn das Wort Gottes arbeitet an uns, wie ein Gegenüber, das an uns, an meinem Inneren arbeitet. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es spricht in mein Leben hinein. Es deckt auf, es ermutigt, es trennt die Dinge voneinander, damit wir klarer sehen, damit wir uns neu aufrichten können. Ja, deswegen heißt es ja auch, mehr Bibel wagen. Man braucht da ein bisschen Mut, das so an sich ranzulassen. Oberflächlich vorbeiziehen, das geht einfacher. Aber das so an sich ranlassen, dafür braucht es ein bisschen Mut. Manche haben das verglichen mit einem Kochbuch. Da schlägt man gelegentlich rein. Aber eigentlich brauchen wir jeden Tag etwas zu essen. Niemand würde sagen, ja, ich habe ja erst letzte Woche gegessen. Man sollte nicht sagen, ich habe ja erst letzten Monat in der Bibel gelesen, wenn es doch ein tägliches Brot ist, so wie dieses Andachtsbuch Daily Bread, eine tägliche Nahrung für meine Seele, für mein Herz. Wir stehen vor Entscheidungen in unserem Leben. Jobwechsel, Beziehungsfragen, Umgang mit Konflikten. Es ist aber auch das ganz normal als Alltägliche, was mein Denken, mein Inneres, meine Werte prägt und führt und mitentscheidet. Und so ist die Bibel etwas, was mir von außen etwas einen Input gibt und mir hilft, eine neue Perspektive in den Fragen des Lebens zu finden. Was sagt Gott über Wahrheit und Wahrhaftigkeit? Was sagt er über Treue? Treue geht ja über das hinaus, was man gerne macht, weil es gerade nett ist. Treue geht darüber hinaus, Verbindlichkeit. Was sagt die Bibel über Verantwortung? Und so verändert die Bibel nicht nur unsere Antworten, sondern auch die Fragen, die wir stellen. Merkt ihr, das geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur die Antworten, was wir wissen und dann für richtig halten, sondern es verändert mit der Zeit auch die Fragen, die wir an das Leben und an uns selber stellen. Zweitens, mehr Bibel wagen heißt, Gott Raum geben zu reden, damit er reden kann. Manchmal hören wir das ja. Ich höre Gott nicht, habe schon so oft gebetet, aber ich höre nichts von ihm. Vielleicht könnten wir auch fragen, geben wir Gott Raum zu uns zu sprechen, Gelegenheit zu uns zu reden? Und die Bibel ist ja so der primäre Ort, der Hauptort, an dem Gott redet. Aus dem 2. Timotheus: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also wenn wir die Bibel öffnen, begegnet uns nicht nur ein Text, sondern zwischen den Zeilen, zwischen dem, was der Text in uns innerlich auslöst, zwischen dem, was für Anstöße in uns kommen, zwischen dem, was da in uns geschieht und abläuft, in dem können wir Gott begegnen, redet er zu uns. Manche von euch haben ja vielleicht nur früher mal so eine Brieffreundschaft gehabt. Manche kennen das von der Schule. Da hat man, ich weiß nicht, gehört es zum Unterricht, dass man in manchen Klassen das so vorstellt. Man kann eine Brieffreundschaft mit jemandem haben und dann schreibt man sich Briefe hin und her und so weiter. Andere haben vielleicht später, als sie verliebt waren, eine Brieffreundschaft gehabt und sich gegenseitig Briefe geschrieben. Ja, wenn man nebeneinander wohnt, ist es vielleicht nicht so reizvoll, aber es gibt viele Beziehungen, die sind räumlich getrennt. Früher war das eben schriftlich mit Briefen, aber auch in der heutigen digitalen Zeit wissen immer mehr Leute und erkennen das, dass durch Briefe schreiben auf einmal eine ganz andere, vielleicht sogar tiefere Beziehung entstehen kann. Brieffreundschaften gibt es auch zum Beispiel mit Menschen im Gefängnis. Da gibt es ja so Aktionen, auch in Deutschland, Organisationen, die so Brieffreundschaften für Gefangene organisieren. Da gibt es Menschen, die haben keine Angehörigen, die sind sehr einsam. Ich habe vor kurzem erst einen Roman geschrieben von John Grisham, einen Krimi, das ist ein amerikanischer Schriftsteller. Viele kennen den, wahrscheinlich nicht nur die Judith, sondern vielleicht auch viele andere, weil er ein sehr bekannter christlicher Schriftsteller ist, Baptist auch. Und in diesem Buch Erdbeermond beschreibt er das Leben von einem Menschen in der Todeszelle. Der war eigentlich zu Unrecht zum Tode verurteilt. Als Jugendlicher hat sein Bruder jemanden erschossen und er war dabei als Jugendlicher. Und er wurde verhaftet und mitverurteilt. Und viele Jahre, Jahrzehnte war er im Gefängnis zum Tode verurteilt. Und aus so einer Organisation hat eine alte Dame mit ihm eine Brieffreundschaft angefangen. Und der Roman geht über diese Brieffreundschaft. Und am Ende wird er tatsächlich hingerichtet. Aber die Brieffreundschaft war das Wertvolle und die Qualität und der Tiefgang in seinem Leben im Gefängnis. Und man erkennt durch das Buch, wie diese Beziehung ihm das Leben dennoch einen Inhalt und einen Tiefgang gegeben hat. Und die Bibel, ihr ahnt es schon, ist auch wie so ein Brief Gottes. Ein persönlicher, ehrlicher Brief voller Weisheit. Und es kann auch so eine Brieffreundschaft entstehen. Und sie hat auch das Potenzial, sie hat auch die Möglichkeit, unserem Leben Halt und Orientierung zu geben. Wenn wir die Bibel lesen, bitte nicht nur, um durchzukommen. Ich habe mir heute was vorgenommen und ich muss ja meine Zeit einhalten, aus Pflichtgefühl, nicht nur schnell durchkommen, sondern um zu hören. Wenn wir heute die Bibel lesen, kann man sich die Frage stellen, was will Gott mir heute in meine Situation sagen? Wenn wir heute die Bibel lesen, kann man das auf zwei unterschiedlichen Art und Weise machen. Zum einen einen einzelnen Vers nehmen und darüber nachdenken, ihn so richtig durchkauen, diesen Vers, und den ganzen Tag über bewegen und in die Tiefe jedes einzelnen Wortes gehen. Oder man kann auch, das ist auch gut und schön, wenn es mal Abwechslung gibt im Leben, man kann sich auch mal einen Überblick verschaffen, mal den roten Faden auf lange Strecke nachspüren, mal größere Zusammenhänge erkennen und wie bei einem Roman, in Anführungszeichen, mal größere Strecken ein ganzes Buch durchlesen, um so einen großen Zusammenhang zu erkennen. Drittens, Hindernisse und wie wir sie überwinden. Ja, es gibt Gründe, warum wir nicht mehr Bibel wagen in unserem Leben. Hindernisse wie Zeitmangel, der Alltag ist so voll. Das ist bei allen, das hat aber auch in den Jahren auch noch zugenommen. Das hört und liest man auch bei Gesellschaftsstudien, der Zeitmangel. Die Überforderung, die Bibel ist schon ein bisschen kompliziert oder anders gesagt, sie wirkt kompliziert und ist auf jeden Fall komplex. Und wenn man natürlich durch manche sozialen Medien nur auf 1,5 Minuten getrimmt ist, Aufmerksamkeit, also es kann auch eine Überforderung bedeuten und es kann uns davon abhalten. Was kann ein Hindernis sein? Die Routine. Man liest, aber es berührt einen nicht mehr. Ja, die Routine. Neulich in einer Diskussion hat einer gesagt, wenn man schon 20, 25 Jahre lang Christ ist, kann man schon nachvollziehen, dass irgendwann man hat man alles schon zigmal durchgemacht und kann auch ein bisschen langweilig werden, in Anführungszeichen. Und auch beim Bibellesen gibt es eine Routine, vielleicht schon früher, nicht erst nach 25 Jahren. Und es berührt einen nicht mehr. Und natürlich die Ablenkungen, die wir alle kennen, Handy, Nachrichten, Termine. Ich bin auch so ein Mensch, der gerne Nachrichten auch mehrmals am Tag sieht. Die Ablenkungen, die wir bei jedem ein bisschen unterschiedlich kennen und haben. Ja, ein Smartphone muss man auch jeden Tag laden oder wenigstens alle 2 Tage, so ist es bei mir. Ich brauche es nicht so oft, dann langt der Akku 2 Tage. Aber ich würde ja schlecht sagen, ich habe erst vorgestern geladen, jetzt mache ich die ganze Woche nicht mehr, einfach aus Protest. So wollen wir auch unsere geistlichen Themen nicht und unsere geistliche Energie nicht schludern lassen, sondern aktuell regelmäßig routiniert als tägliche Gewohnheit aufladen, auch unser geistigen Akku. Und ein guter Moment wäre ja, wenn man sich das in seinem Tagesablauf so einbaut, vielleicht immer frühmorgens, bevor alles so richtig losgeht und hochfährt, dass man zuerst mit dem Wort Gottes sich auf sich wirken lässt oder dass man mit kleinen Einheiten beginnt. Ich rede jetzt zu Leuten, die das nicht gewohnt sind, regelmäßig viel zu lesen, dass man vielleicht mit kleinen Abschnitten beginnt, vielleicht mal bei den Evangelien oder vielleicht bei einem Psalm. Man kann sich auch durch Fragen leiten lassen. Was sagt dieser Bibeltext über Gott? Wie wird er da beschrieben? Was sagt er über mich? Wie komme ich da vor? Manchmal gibt es auch konkrete Hinweise, was man anders machen soll. Viertens, die Bibel im Alltag leben. Mehr Bibel wagen bedeutet ja nicht nur mehr lesen, sondern mehr leben. Jakobus 1, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Seid Täter des Wortes und nicht Leser allein. Lesen ist gut, damit fängt es ja an. Aber dann auch tun. Und es gibt ja so viele, wir haben es auch in dem Theaterstück gehört, so viele Anregungen, Hinweise, Orientierungen, Grundwerte, die wir in uns aufnehmen und dann umsetzen können. Wir lesen, wie da vorgegeben wurde, über Vergebung und dann entscheide ich mich, jemandem zu vergeben, weil es im Wort Gottes steht, weil mir das so vorgegeben wird. Man liest über Großzügigkeit und ich lerne selber großzügig zu werden und zu teilen. Man liest über Wahrheit und du lernst wahrhaftiger zu reden und zu sprechen. Im Jakobusbrief wird das auch mit einem Spiegel verglichen, dort mit einem Wasserspiegel, einem Spiegel, dem reinschaut und wer hineinschaut und dann gleich wieder vergisst, dem bringt es nichts. Aber wenn wir danach handeln, verändert das unser Leben sichtbar. Also die Bibel lesen, zack, 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 weiter im Alltag. Oder die Bibel lesen, das in mich aufnehmen und mich davon verändern lassen. Fünftens, die Gemeinschaft. Bibel wagen, aber gemeinsam. Die Bibel ist ja nicht nur für das persönliche Leben gedacht. Wir sind ja Individualisten und das ist unsere Prägung viel tiefer, als wir uns so bewusst machen. Manchmal fällt uns das vielleicht auf, wenn wir Menschen aus einer anderen Kultur, wo mehr Gemeinschaftssinn in der Kultur ist, wenn wir das dort beobachten. Aber in der Bibel wird die Gemeinschaft betont. Apostelgeschichte 2, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Miteinander. Warum ist das wichtig? Weil wir da miteinander andere Dinge sehen, die wir als Individuum schnell übergangen hätten mit unserer Prägung, mit unserer rosa Brille, mit unserer selektiven Wahrnehmung. Gemeinschaft ist wichtig, weil wir ermutigt werden, dran zu bleiben. Ja, natürlich brauchen wir die Ermutigung. Ja, natürlich ist es normal, dass man auch gute Sachen zwischendurch verliert, sich wieder abgewöhnen kann, den Anschluss verliert. Und in der Gruppe, in der Gemeinschaft können wir uns gegenseitig helfen, dran zu bleiben. Und weil wir im Laufe der Zeit, der Jahre sehen, wie das Wort Gottes andere Menschen verändert und prägt. Und das ist für uns selber eine Lehre, ein Beispiel, aber auch eine Ermutigung. Und das erleben wir eben in der Gemeinschaft. Und deswegen ist es sinnvoll und deswegen ist es gut, dass wir in eine Bibelgruppe gehen. Ob nun das Bibelgespräch am Abend oder in einen Hauskreis. Und wer die Idee bekommt, das will ich umsetzen, vielleicht kann er neu starten mit einem Hauskreis oder zu einer Gruppe neu hinzukommen, also in einer Gruppe Bibel lesen und darüber auch den Austausch fördern, das persönliche Sprechen. Was hat mich da bei diesem Text, bei diesem Wort angesprochen und warum? Also in der Gruppe Bibel lesen und dann auch persönlich darauf reagieren und persönlich darüber sprechen. Und es geht ja nicht nur darum, Wissen zu teilen und Fakten, das hat man auch im Lexikon, hätte man früher gesagt, heute hat man alles im Handy, bei KI oder sonst wo, nicht nur Wissen teilen, sondern das Leben. Mehr Bibelwagen verändert unser Leben und gibt uns eine neue Perspektive. Wenn wir der Bibel diesen Raum geben in unserem Leben, in unserem Bewusstsein, in unserem Denken, dann werden sich unsere Prioritäten verschieben. Unsere Angst wird sich verändern, wird kleiner werden. Unser Vertrauen zu Gott und zueinander kann wachsen. Und unsere Sicht auf Gott wird klarer. Also mehr Raum geben, wird diese Folgen nach sich ziehen. Und die Bibel kann ja nur wirken, wenn wir ihr Raum geben, wie ein Kompass ja nur funktionieren kann, wenn es so ein Klappkompass ist, aufmache oder wenn ich eben reinschaue und die Ausrichtung nach Norden sehe. Und die Bibel ist ja so ein geistlicher Kompass, ohne der wir schnell die Orientierung verlieren werden. Und meistens so, dass wir es nicht selber mitkriegen. Das ist so ein schleichender Prozess. Und wir merken das lange nicht, dass uns der Weg der Bibel schon ein bisschen abhanden gekommen ist. Mehr Bibel wagen ist also eine Einladung. Dieses Monatsthema soll eine Einladung an dich sein. Und wir wollen das Leben tiefer und klarer und erfüllter erfahren durch das Wort Gottes. Und es soll eine Einladung sein. Und gerade bei dem Thema bei uns Christen, die wir ja schon jahrelang dabei sind und müssen wir immer gucken, nicht, dass wir sofort automatisch reaktant reagieren, sozusagen auf Widerstand, weil wir das Thema ja schon so oft erfahren und erlebt haben und das vielleicht bei uns so ein Pflichtgefühl auslösen kann, gegen dem wir uns normalerweise schnell wehren und sagen, ja, ist alles recht und schön und dann das Thema wechseln. Aber vielleicht ist es heute ein eine Gelegenheit, wieder neu anzufangen. Vielleicht ist heute die Gelegenheit, neu zu hören, neu hinzuhören und Gott neu Raum zu geben. Dazu habe ich den Psalm 1, den werde ich gleich vorlesen. Er beschreibt einen Menschen, der über das Wort Gottes nachdenkt, und er ist verglichen hier mit einem Baum, der am Wasser steht und der bringt Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und es geht um ein Leben, das Frucht bringt. Und ich werde den Psalm euch vorlesen. Ich habe ihn jetzt hier nicht abgedruckt, sondern ihr dürft kurz die Augen zumachen und die Worte auf euch wirken lassen. Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr, die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Soweit der Psalm 1, und das führt uns, letztes Bild dazu. Ja, man könnte sich ja fragen, habe ich mehr Zeit für die Bibel? Wie mache ich das? Lasst euch einfach eine andere Frage ein. Will ich ein Leben, das so verwurzelt ist? Lasst euch auf diese Frage ein. Will ich ein Leben, das wirklich verwurzelt ist? Amen.